Bei einem Spaziergang durch San Francisco im frühen 20. Jahrhundert, da soll der berühmte Stummfilmschauspieler Charlie Chaplin ein Schild entdeckt haben. Und auf diesem Schild wurde für einen Wettbewerb eingeladen, nämlich Charlie Chaplin zu imitieren. Wer kann Charlie Chaplin am besten nachahmen? Wer kann so gehen, wie er geht? Wer kann so aussehen, wie er aussieht? Nun, als Chaplin diese Einladung sah, soll Chaplin wohl der Meinung gewesen sein, dass er hier einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz habe, und er machte mit. Doch er selbst kam, der Erzählung zufolge, nicht einmal über die Vorrunde hinaus, in die engere Auswahl. Nun, einige halten diese Geschichte für so unglaubwürdig, dass es sich eher um eine humorvolle Legende handelt, da die Beweislage gering ist. Aber andere wenden ein, dass es durchaus glaubhaft ist, da die Jurymitglieder Chaplin nur aus den Stummfilmen kannten. Dieser bekannte Chaplin-Gang erwirkte im Film abrupter und schneller als in der Wirklichkeit. Und Chaplins strahlend blaue Augen, sie waren in den Schwarz-Weiß-Filmen natürlich nicht erkennbar, aber im echten Leben sehr auffällig. Nun, falls es nun tatsächlich so vorgefallen ist, was muss das für eine merkwürdige Situation gewesen sein, wenn beurteilt wird, dass andere Bewerber Chaplin besser nachahmen können als er selbst? Wenn der Kopie mehr geglaubt wird als dem Original. Wir Menschen, wir lassen uns leicht täuschen. Und wir sehen oft gar nicht, welche Faktoren unsere Beurteilung so leicht verzerrt und beeinträchtigt. Im Brief an die Galater, da wundert sich der Apostel Paulus sehr über die falsche Beurteilung der Christen in Galatien. Und es geht dabei nicht um irgendwie ein belangloses Unterhaltungsprogramm, sondern um die Beurteilung des Evangeliums, der guten Botschaft von Gott zur Rettung der Menschen. In den Gemeinden Galatiens, die Paulus einst zusammen mit Barnabas gegründet hatte, da kamen nun Leute, die behaupteten, dass das, was Paulus lehrt, das ist nicht das ganze Evangelium, nicht das wahre Evangelium. Sie werden den Christen, die aus den heidnischen Völkern stammten, etwas in dieser Art gesagt haben. In der Verkündigung von Paulus gibt es noch schwerwiegende Mängel. Diejenigen, die das Evangelium von Jesus wirklich richtig und klar anzeigen können, das sind die Apostel, die Jesus ausgewählt hat. Diejenigen, die Jesus gesehen und erlebt haben, die direkt von ihm geschult und berufen wurden, die können beurteilen, was Jesus gesagt hat und wie er gewandelt ist. Aber dieser Paulus, der hat wohl etwas von den Aposteln in Jerusalem gelernt und aufgeschnappt, aber so wie er die Botschaft nun nach Galatien gebracht hat, das weicht erheblich von dem ursprünglichen Evangelium ab. Er hat sich vielleicht mit pragmatischen Überlegungen das Evangelium verändert, so wie es mehr Erfolg bringt. Er hat vielleicht nicht lange genug bei den Aposteln gelernt. Ihm fehlt noch etwas, diese Wertschätzung und der richtige Eifer für das Gesetz Gottes und die besondere Bedeutung des jüdischen Volkes bei Gott. Und Paulus, er erklärt nun den Galatern, warum all diese klug klingenden Beurteilungen dieser Lehrer falsch sind. Und dass er selbst tatsächlich das originale Evangelium gepredigt hat. Keine falsche Kopie. Das, was diese Unruhestifter bloß nicht erkennen in ihrer verzerrten Wahrnehmung. Sie sind es, die einem verkehrten Evangelium gefolgt sind. Und darum lest doch mit mir im Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 11 bis 17. Galater, Kapitel 1, Abvers 11. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht sogleich Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Paulus, er beginnt hier einen längeren Bericht über seine Lebensgeschichte. Einiges davon kannten die Galater schon, aber hier, weil hier offensichtlich so manche Dinge falsch über ihn und den Ursprung seiner Lehre aufkamen, erklärt er die wichtigsten Ereignisse noch einmal der Reihe nach. Wer hat das echte Evangelium? So lautet unser Thema heute. Wer hat das echte Evangelium? Erstens, formale Religion führt nicht zum wahren Evangelium. Paulus begründet seine Erklärung mit einer wichtigen Unterscheidung. Vers 11, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das Evangelium, diese gute Botschaft davon, wie ein Mensch von seinen Sünden gerettet werden kann und Frieden mit Gott findet. Dieses Evangelium ist keine gute Botschaft von Menschen über Gott, sondern es ist die gute Botschaft von Gott für die Menschen. Das Evangelium ist nicht bloß ein Gesetz, das der Mensch befolgen muss, einige Lehren, die er bestätigen muss, ein paar Rituale, die er ernsthaft durchführen soll, bestimmte Taten zur Wiedergutmachung der eigenen Fehler. Nein, das ist nicht der Weg zu Gott. Das ist menschliche Religion, die so tief in unserem Denken steckt. Wie Samuel gesagt hat, wir alle Menschen, wir sind religiös. Diese Tendenz, diese Neigung steckt in uns allen. Ich brauche einfach ein paar Dinge, die ich tun muss. Ein paar Rituale, die ich durchführen muss. Und dann kann ich Frieden mit Gott haben. So ein religiöser Formalismus übt auf viele Menschen eine große Faszination aus. Sie spricht diesen in uns Menschen wohnenden Impuls der Anbetung an. Diesen Wunsch zu einer sinngebenden Kultur. Ich brauche etwas, woran ich mich ausrichten kann, was ich verehren kann. Die große Mehrheit der Menschen sucht das in der einen oder anderen Weise, so eine religiöse Form. Doch das Problem mit religiösem Formalismus, also da, wo es besonders um die Form geht, besteht in dieser Illusion, dass man den äußeren Formen und Handlungen vertraut, aber die Wahrheiten, die teilweise dargestellt werden sollen, sie treten in den Hintergrund. Formalismus, das bedeutet, man konzentriert sich bloß auf die Äußerlichkeiten der Religion und übergeht dabei das echte Leben des Glaubens. So wie jemand, der einen Baum nur wegen seiner Rinde statt wegen seines guten Holzes wertschätzt, oder jemand, der sich ein Haus kauft, weil die Fassade so schön ist, aber überhaupt nicht prüft, ob man darin auch wohnen kann. Das Evangelium ist nicht nur ein religiöser Kult. Bestimmte Gewohnheiten, besondere Regeln, irgendwelche Traditionen. Es geht im Evangelium um echte Gemeinschaft mit Gott. Um eine lebendige Beziehung mit dem heiligen und gerechten Gott. Und Paulus hat seine Erfahrungen mit diesem religiösen Formalismus gemacht. Diese Konzentration auf die äußere Form hat den Glauben vieler Juden verkehrt. Und Paulus fürchtet nun, dass auch den Glauben der neu gegründeten Gemeinden es schaden kann. Weil diese Lehrer, sie sagten, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst euch erstmal den jüdischen Ritualen unterwerfen. Erst dann könnt ihr wirklich zu Gott gehören. Und darum berichtet Paulus von seinen Erfahrungen mit diesem jüdischen Formalismus, zu dem sich nun auch die Galater hingezogen fühlten. Zum einen bestätigt Paulus, dass Formalismus äußere Bewunderung schafft. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört. Mit Judentum meint Paulus hier nicht bloß, dass er zum jüdischen Volk gehört oder den jüdischen Glauben nach der Tora lebte, sondern dieses Wort Judentum, das kam erst in der Zeit der Makkabäer auf, eine priesterliche Familie im 2. Jahrhundert vor Christus, die einen politischen Aufstand gegen die damals griechische Herrschaft und ihre sozialen und religiösen Forderungen aufbrachte. Dieser Begriff Judentum, oder man kann besser übersetzen Judaismus, ist eine Bewegung innerhalb des jüdischen Volkes gewesen, die besonders darauf bedacht waren, die jüdische Lebensweise und alle Traditionen zu bewahren, in Abwehr gegen alle äußeren Einflüsse. Ja, besondere Repräsentanten für diese religiöse Strömung waren die Pharisäer, die uns oftmals im Neuen Testament begegnen. Sie legten großen Wert auf diese jüdische Lebensweise. Paulus sagt, sie waren die strengste Sekte, die strengste Bewegung innerhalb des jüdischen Volkes. Und dieser Judaismus, er wurde im Volk bewundert. Die Menschen schauten auf diese Pharisäer und auf die alles ganz genau halten wollen, die so sehr auf all diese Traditionen bedacht sind, was die in der Lage sind zu tun, was die bereit sind zu opfern. Nun, das müssten die Allerfrommsten sein. Das müssen die sein, die bei Gott echt beliebt sind. Wenn jemand etwas Gutes von Gott verdient hat, dann müssen das diese sein, die so viel aufbringen. Paulus blieb Zeit seines Lebens ein Teil des jüdischen Volkes. Aber hier schreibt er von einem früheren Leben im Judaismus. Dazu gehört er nun nicht mehr, zu diesem Judaismus, zu dieser Form der Bewegung. Und Paulus wurde vermutlich schon in jungen Jahren nach Jerusalem geschickt, um unter den berühmten Lehrer Gamaliel zu studieren. Das war der Mann, der Lehrer, der Professor, der damals mit am meisten Ansehen hatte. Und diese religiöse Bewegung, sie brachte Aufmerksamkeit und Bewunderung mit sich. Und Paulus sagt, ihr habt gehört von meinem früheren Leben, von meinem früheren Verhalten im Judentum. Außerdem führt Formalismus zu großen Ambitionen. Er schreibt, und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Wer in einer formalen Religion es zu etwas bringen will, der muss sich ganz investieren. Er muss Kraft und Zeit einsetzen, aber dann kann er auch etwas gewinnen. Und es ist bemerkenswert, was Menschen bereit sind, auf sich zu nehmen, bloß um voranzukommen, um Fortschritt zu machen. Paulus hat den Judaismus nicht verlassen, weil er überhaupt nicht vorankam, weil es ihm alles zu viel wurde, weil er sagte, ach, da hat man ja gar keinen Spaß mehr, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Nein, ganz im Gegenteil. Als Pharisäer im Judaismus, als Schüler von Gamaliel, ging seine Karriere steil bergauf. Er war der absolute Gewinner. Er war der Hoffnungsträger der Bewegung. Er war gebildet, er war gesittet, er war vorbildlich. Er machte mehr Fortschritte als alle seine Altersgenossen. Mit Fortschritt ist bei den Pharisäern vor allem gemeint, die rabbinischen Kommentare und Schriften zu kennen und sie anzuwenden. Wenn Paulus von den väterlichen Überlieferungen spricht, dann meint er weniger die Schriften von Mose oder den Propheten, sondern die Erklärungen und die Anmerkungen der jüdischen Gelehrten über die Zeit. Viele Judaisten glaubten, dass man das Wort Gottes nur durch diese rabbinischen Kommentare und mündlichen Überlieferungen richtig verstehen kann. Sie sagten, dass manche mündliche Überlieferungen noch auf Mose zurückgehen, was er gesagt hat, aber nicht aufgeschrieben hat. Aber sie waren dann entsprechend die Gebildeten, die allein das Wort Gottes richtig verstehen können, die allein sagen können, was es bedeutet, die all diese Schätze der Weisheit bei sich haben. Und Paulus war hier der Klassenbeste, der absolute Überflieger, auf den alle geschaut haben und gesagt haben, oh, das wird mal ein großer. Mit formaler Religion kann man sich von anderen absetzen und sich über andere erheben. Es braucht nur genug Fleiß, genug Ambition, dass man sich Ziele setzt und sie verfolgt und man kann es erlernen. Formale Religion bedeutet, mit einfach ein bisschen Fleiß und Willenskraft kann ich es erlernen und mich absetzen. Das hat Paulus gemacht. Formalismus äußert sich oft in unbarmherziger Konfrontation. Paulus schreibt, ich war ja für meine väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Eifer ist ein starker Antrieb, für etwas ernsthaft einzutreten mit Leidenschaft und Kraft. Paulus sah sich als ein Kämpfer und Verteidiger der väterlichen Überlieferung, dieser rabbinischen Traditionen. Er war in einem viel höheren Maße ein Eiferer, sagt er, als diese Lehrer, die jetzt zuletzt nach Galatien kamen. Wenn die sagen, ich achte das Gesetz nicht und die jüdischen Traditionen nicht, ich kann euch sagen, ich habe viel mehr dafür gekämpft als sie alle zusammen. Ich war ein Eiferer. Er sah sich damals als einen neuen Priester Pinhas, der gegen den Götzendienst in dem Volk Gottes vorging und einen der Prinzen mit seiner Affäre aufspieß. Oder als einen neuen Propheten Elia, der im Eifer all die falschen Götzenpriester Baals erschlagen hat. Und mit solch einer Vorstellung traten nun auch die Judaisten und trat Paulus auf und sagt, ich muss diese väterlichen Traditionen, diese Form des Gottesdienstes, ich muss es verteidigen gegen alle falschen Einflüsse. Und das ganz ohne Skrupel oder Gewissensbisse. Nein, er dachte, er kämpft hier für den Gott Israels. Er ist bereit, alle Mittel zu gebrauchen, um das jüdische Erbe und die jüdischen Bräuche gegen alle äußeren Einflüsse und Veränderungen zu bewahren. Die Pharisäer, sie gingen zum Beispiel am Sabbat umher als Sittenwächter. Und sie prüften, ob auch alle den Feiertag genauso hielten, wie die Tradition es detailliert auflistet. Die Rabbiner haben einen ganzen Katalog gemacht, was für Arbeiten alle verboten sind. Und haben gesagt, nur so können wir verstehen, was es heißt, den Sabbattag zu heiligen. Und sie benutzten den Sabbattag, um zu gucken, ob sich auch alle an die richtige Form halten, die der rabbinischen Tradition, den väterlichen Überlieferungen entspricht. Aber Formalismus lässt nur Betrübnis zurück. Das ist die Lehre, die Lektion, die Paulus gemacht hat. Stell dir mal vor, es muss schwer gewesen sein für Paulus, über sein früheres Leben zu schreiben. Stellt euch vor, wie traurig es ihm machte. Im Rückblick sieht er seine große Schuld. Er nennt sich an einer anderen Stelle den größten Sünder und den geringsten der Apostel, weil er sich schuldig gemacht hat in seinem zornigen Eifer. Er hatte solch einen Antrieb, solch eine Leidenschaft, er war so Feuer und Flamme, er war so kräftig unterwegs und doch in einer ganz falschen Richtung. Nun, Eifer ist gut, wenn es für die richtige Sache ist, aber verheerend, wenn es für die falsche Sache ist. Paulus schreibt, ihr habt gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Er blickt auf all das zurück und er sagt nicht, oh, ich hab schon ordentlich davon profitiert, von all dem, was ich gemacht habe. Ja, in manchen Dingen lag ich etwas daneben, aber jetzt bin ich quasi auf einen noch besseren Weg. Nein, er merkt, dieser religiöse Formalismus, er brachte mich dem lebendigen Gott überhaupt nicht näher. Sondern ich wurde in diesem fehlgeleiteten Eifer zu einem Verfolger der Gemeinde. Die Judaisten glaubten, diese Sekte der Jesus-Anhänger, sie verunreinigen den Glauben. Als sie Stephanus anklagen, in Apostelgeschichte 6, Vers 13, hört einmal, was sie rufen. Sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazoräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Das war die Bedrohung. Die heilige Stätte, der Tempel, die Rolle des Gesetzes, die überlieferten Bräuche, wer das nicht bewahrt, ist ein Feind. Und Paulus erfreute, das ist das erste Mal, wo wir von Paulus oder Saulus hören, wie er genau bei dieser Steinigung dabei ist und sich darüber freute, dass Stephanus getötet wird. Aber ja, nicht nur das, sondern er zog auch später wie so ein Inquisitor von Stadt zu Stadt und überall nahm er Christen gefangen, um sie zu verurteilen, am liebsten zum Tode. Paulus war gefürchtet. Und dann auf dem Weg nach Damaskus, da erscheint Jesus Christus ihm, der Auferstandene. Und Paulus erfährt: Ich verfolge die Gemeinde Gottes. Ich dachte, ich kämpfe für Gott, für sein Volk. Und ich stehe auf der ganz falschen Seite. Im Alten Testament wird das Volk Israel öfters die Versammlung des Herrn oder die Versammlung Gottes genannt. Ja, in 1. Chronik 28, Vers 8 zum Beispiel heißt es: Und nun vor den Augen von ganz Israel, der Versammlung des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, beachtet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr dieses gute Land besitzt und es euren Söhnen nach euch vererbt für ewig. Nun, diese Judaisten, die sagen: Wir kämpfen für die Versammlung Gottes. Wir kämpfen dafür, dass wir das Erbe, das Gott uns gegeben hat, behalten dürfen. Wir halten die Versammlung, die Gemeinde Gottes rein. Und die griechische Übersetzung von Versammlung des Herrn ist Ekklesia. Paulus erkennt erschrocken: Die christliche Versammlung, die Gemeinde, die Ekklesia, ist die wahre Gemeinde Gottes. Und er wollte die Gemeinde Gottes verteidigen und er wurde zum Verfolger und Vernichter der Gemeinde. Paulus' religiöser Eifer hat ihn nicht zum Evangelium geführt, auch nicht zu Gott, sondern dieser religiöse Formalismus machte ihn zu einem Feind der guten Botschaft in Jesus. Und er schildert das, er erklärt das, er geht darauf ein, nicht weil es ihm Freude bereitet, über sein früheres Leben zu sprechen, sondern weil er warnen will: Wollt ihr wirklich diesen Weg der Formalisten eingehen? Es ist nicht das Evangelium. Es ist eine Fälschung. Ich war da. All das, was so fromm klingt, was scheinbar so ein Ansehen hat bei den Menschen, wo so viele sagen: Ah, da ist der wahre Glaube. Und er sagt: Nein. Bei all diesem Vertrauen auf die äußeren Dinge, bei all dem religiösen Eifer, das Evangelium ist dort nicht zu finden. Und zweitens, die Gnade Gottes allein führt zum wahren Evangelium. Mit seiner eigenen Kraft, mit seiner Bildung, mit seinem Fleiß, mit seinem Eifer, da kam er kräftig voran unter den Judaisten, unter seinen Altersgenossen. Aber er machte keinen Fortschritt bei Gott. All sein Streben im formalen Judentum brachten ihn nicht einen Schritt näher zu Gott, sondern im Gegenteil, er wich immer weiter ab von Gott. Er wurde zu dem Verfolger von der Gemeinde, die Gott erwählt hat. Aber Paulus hat etwas erlebt, das ihn völlig veränderte. Sein ganzes Leben, sein ganzes Denken, seine ganze Ausrichtung, sein ganzes Streben. Und zwar nicht, weil Paulus irgendwann in der Jerusalemer Bibliothek saß und irgendwie auf seinem Bleistift kaute und studierte und plötzlich auf den Gedanken kam: Moment mal, es würde doch vielleicht auch passen, dass wir vor Gott gerecht werden, nicht durch das Gesetz, sondern allein aus Gnade. Na, das ist doch ein Gedanke, den ich vielleicht mal nachgehen sollte, wo ich mal ein Masterpaper drüber schreiben könnte. Oh nein, Gott wurde aktiv. Paulus sagt: Als es aber dem gefiel, als es Gott gefiel, das ist die Lebenswende, das ist die Veränderung. In der Beschreibung über sein Leben im Judentum, da sind alle die Verben in der Ich-Form. Ich machte Fortschritte, ich war ein Eiferer, ich verfolgte, ich wollte vernichten. Aber in der Beschreibung, wie Paulus zum Evangelium fand, sind alle wesentlichen Handlungen auf Gott bezogen. Hört einmal. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Es gefiel Gott auszuwählen, es gefiel Gott zu berufen, es gefiel Gott, seinen Sohn zu offenbaren. Gott ist hier wirksam. Er handelt. Und nicht bloß der Mensch, der meint, selbst zu Gott hochklettern zu können, durch all seine Taten und all seinen Eifer. Gott erwählt nach seinem Wohlgefallen. Das ist das, was Paulus hier beschreibt. Paulus erklärt, Gott hat ihn schon vor seiner Geburt erwählt, dass er an Jesus Christus glauben und dem Evangelium dienen soll. Solche Beschreibungen finden wir bei dem Propheten Jeremia und auch bei dem Gottesknecht in Jesaja. Aber was für ein Unterschied zu all dem Karrieredenken und zu all dem Streben nach eigener Leistung. Paulus sagt nicht, als ich dieses Level erreicht habe, als ich das getan habe, da hat Gott mich dann ausgewählt, sozusagen, weil ich der Klassenbeste war. Er sagt, bevor ich irgendetwas getan habe, bevor ich irgendetwas erreicht konnte, ja noch vor meiner Geburt, hat Gott mich auserwählt. Noch bevor es mich überhaupt gab, da hat Gott schon beschlossen, dass er mich retten möchte. Das Wort für auswählen bedeutet absondern oder trennen. Das Interessante ist, der Name Pharisäer stammt von einem hebräischen Wort, das Abgesonderte bedeutet. Die Pharisäer, sie wollten sich absondern von all den unreinen Einflüssen, von all den hellenistischen Kultur. Die wollten reinbleiben und sich für Gott von den anderen Bräuchen trennen. Sie wollten abgesondert leben, eben ganz für Gott. Und nun erklärt Paulus, die wahre Absonderung beginnt nicht bei uns, sondern Gott muss es tun. Und sie geschieht nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund seines Wohlgefallens. Da ist niemand, der ist wirklich abgesondert von dieser Welt, wenn Gott ihn nicht absondert, aus Gnade. Und Gott beruft in Gnade. Nun, Gott hat nicht nur gewirkt, bevor Paulus überhaupt geboren wurde, sondern in der Zeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat Gott ihn gerufen. Dieses Wort der Gnade ist für Paulus so wichtig geworden. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um dort Christen ausfindig zu machen und gefangen zu nehmen. Und da erscheint der auferstandene Jesus ihm in einem hellstrahlenden Licht und spricht akustisch hörbar zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Aber Jesus erschien ihm nicht, um ihn zu vernichten, sondern er erschien ihm in Gnade. Obwohl Saul ein Verfolger der Gemeinde war und nach Jesu Worten ein Verfolger von Jesus selbst, gefiel es Gott, ihn in Gnade zu rufen. Er ließ Paulus erkennen, dass er, Jesus, tatsächlich der Retter ist, der Messias, der Christus. Er ließ Paulus erkennen, wie blind und verkehrt er bis dahin war und was für eine falsche Richtung er lief. Trotz allem Selbstbewusstsein, trotz allem Denken, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber Jesus begegnet ihm und sagt, halt, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe dich in Gnade gerufen auf einen anderen Weg, in eine andere Richtung. Und Paulus hat diese Begegnung mit Jesus nicht verdient, sondern es gefiel dem, der mich in Gnade berufen hat. Genau zu diesem Zeitpunkt im Paulusleben rief Gott ihn durch Jesus Christus zu der Gnade des Evangeliums. Der Jesus, den Paulus so hasserfüllt verfolgte, indem er die Christen in den Gemeinden vernichten wollte, er stellt sich vor ihm als der sogar seine Sünden und seine Schuld vergeben kann. Jesus, der am Kreuz starb, Er starb nicht, weil Gott ihn für seine falschen Behauptungen verfluchte, wie Paulus es bestimmt dachte, sondern er wurde zu unserem Stellvertreter. Er nahm den Fluch Gottes auf sich, den wir Menschen für all unsere Schuld, für all unseren falschen Eifer, für all unseren Götzendienst, für all unsere fehlgeleitete Anbetung, für all unsere Selbstgerechtigkeit verdient haben. Und Gott offenbart seinen Sohn. Es gefiel Gott, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Das meint nicht nur, dass Gott Paulus aufzeigte, wer Jesus ist und was er getan hat, sondern Gott hat Paulus völlig verändert. So hat er nicht nur ein neues Verständnis von dem Evangelium bekommen, sondern Jesus selbst hat in ihm ein neues Leben geschaffen. Nicht mehr nur eine äußere Hülle, eine formale Regeln, ein paar Lehren, eine äußere Form, die fromm und religiös aussieht. Gott hat seinen Sohn in mir geoffenbart, sagt er. Ich habe Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus lebt in mir. Im nächsten Kapitel sagt er, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und er arbeitet dafür, dass auch Christus Gestalt gewinnt in den Gläubigen in Galatien. Aber Paulus kann bezeugen, Gott hat seinen Sohn in mir geoffenbart. Er hat mir diese Beziehung, diese Gemeinschaft, dieses neue Leben, diese echte Erfüllung im Glauben geschenkt. Und all das ist Gnade, nach dem freien Wohlgefallen Gottes. O ihr Galater, wollt ihr wirklich die Gnade zurückdrängen und euch zu dem Formalismus zuwenden? Wollt ihr wirklich eure Hoffnung auf das setzen, worin ich so gescheitert bin? Paulus Leben zeigt diesen riesigen Kontrast auf. Nun, es bedeutet nicht, dass der christliche Glaube keine Form oder keine Regeln, keine Handlungen hat. Aber das Wesentliche ist nicht die äußere Form, sondern die lebendige Beziehung mit Christus. Wo das fehlt, ist alle äußere Form nichtig und bedeutungslos. Und nicht die äußeren Taten füllen uns Stück für Stück unser Leben mit einer wahren Gemeinschaft mit Gott, sondern wenn Gott uns aus Gnade ein neues Leben schenkt, dann verändert dieser neue Inhalt auch alle äußeren Formen. Paulus macht hier deutlich, das, was mein Leben völlig verändert hat, war, dass Gott mein Leben neu gemacht hat. Dass ich Gemeinschaft habe mit Christus durch seinen Geist. Nicht meine Leistung, nicht meine äußeren Bestrebungen brachten mir diese Sicherheit, sondern die Begegnung des lebendigen Gottes, der mich in Gnade gerufen hat, weil er mich auserwählt hat vor meiner Geburt. Und drittens, Jesus selbst hat Paulus mit dem Evangelium beauftragt. Nachdem er also diesen Kontrast aufgezeigt hat von dem falschen Formalismus, der nur eine Art äußere Nachahmung des echten Glaubens ist, wie die Leute, die Charlie Chaplin nachahmten, ohne den wahren Inhalt und dem Evangelium der Gnade, fährt Paulus nun fort mit einer wichtigen Ergänzung. Bei dieser Bekehrung, ganz aus Gnade, wurde Paulus nicht nur gerettet und ein Nachfolger Jesu, sondern er wurde auch mit einer Aufgabe betraut. Jesus beauftragte zur Verkündigung unter den Nationen. Ich lese nochmal ab Vers 15. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Bei dieser Begegnung mit dem auferstandenen Herrn wurde Paulus von Jesus nach dem Willen des Vaters offiziell und persönlich beauftragt, dieses Evangelium zu verkünden, was Christus ihm geoffenbart hat. Und worin besteht das Evangelium? Paulus sagt, damit ich ihn, das ist Jesus, unter den Nationen verkündigte. In Jesus besteht das Evangelium. Die gute Nachricht, wie Menschen zu Gott kommen können, Sünden vergeben werden und sie Gemeinschaft und Frieden mit Gott haben. Dieses Evangelium, es lässt sich zusammenfassen mit Jesus. Jesus Christus. Jesus heißt, Gott rettet. Nicht in dem Gesetz Mose, nicht in den jüdischen Ritualen, sondern dass Gott, der ewige Sohn, Mensch wurde und anstelle von uns Menschen sein gerechtes Leben als ein Opfer für unsere Sünden gab und auferstanden ist und ewiges Leben hat. Und jedem, der an ihn glaubt, Leben empfängt. Ewiges Leben. Vergebung seiner Sünden. Diese Botschaft soll Paulus nun vor allem unter den Nationen verkündigen. Eben nicht nur in dem jüdischen Volk, sondern in all den unterschiedlichen Ländern. Das war der direkte Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat. In Apostelgeschichte 26 berichtet Paulus genau, was Jesus ihm damals sagte, als er auf dem Boden lag, erschrocken von dieser Gegenwart Jesu. Apostelgeschichte 26, Vers 16. Richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das hat Jesus zu Paulus gesagt, auf dem Weg nach Damaskus, als er dort am Boden lag. Also Jesus persönlich hat Paulus beauftragt, dieses Evangelium, das er gerade erkannt hat, durch das er selbst gerade gerettet wurde, durch das er so verändert wurde, dieses Evangelium unter den verschiedenen Ländern zu predigen, damit auch sie Vergebung ihrer Sünden erfahren. Und darum war eine zusätzliche Bestätigung der Apostel nicht nötig. Paulus sagt, ich zog nicht zugleich Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren. Dieses sogleich gehört wahrscheinlich nicht ans Ende des Satzes, sondern an den Anfang. Also nicht, dass er sogleich nach Arabien ging, sondern dass er nicht sogleich Fleisch und Blut zu Rate zog. Er will damit sagen, das Erste, was Paulus nach der Begegnung mit Jesus machte, war nicht, ich suchte erstmal nach einer menschlichen Autorität, die mir bestätigen kann, dass das, was Jesus mir gesagt hat, wahr ist. Nein, Jesus ist doch der Mittler, der Retter, der Erlöser, von dem auch alle Apostel Zeugnis geben. Er ist das Original. Selbst die Apostel stehen doch nicht über ihrem Herrn Jesus Christus. Jesus spricht durch seine berufenen Zeugen, aber er muss nicht von ihnen beglaubigt werden, wenn er selbst spricht. Paulus erklärt, bei dieser Begegnung, da wurde er nicht nur irgendwie beauftragt zur Predigt, er wurde zum Apostel ernannt von Jesus. Er sagt hier, er ging nicht zu denen, die vor mir Apostel waren. Gleich in Vers 1 schreibt Paulus ja hier im Galaterbrief, Apostel, Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Paulus war kein Gesandter von den Aposteln in Jerusalem, wie die Leute scheinbar vermuteten. Er war ein offizieller Gesandter, ein Apostel von Jesus Christus persönlich. Die Begegnung bei Damaskus war keine geistliche Vision, sondern Jesus ist ihm in außergewöhnlicher Weise sichtbar und hörbar gegenwärtig erschienen. Paulus macht hier einen Unterschied zu späteren Visionen, die er hatte. Aber er sagt, in diesem Moment ist Jesus, der Auferstandene, mir erschienen. Und er hat persönlich mich berufen zum Apostel. Und weil Jesus ihn selbst beauftragt hat und er auch direkt ebenfalls zum Apostel berufen wurde, zum offiziellen Zeugen von Jesus, Da war keine zusätzliche Bestätigung der anderen Apostel mehr nötig. Eine höhere Befugnis kannst du nicht bekommen als von Jesus Christus selbst. Das Evangelium, das Paulus verkündigt, ist mit der Autorität und mit der Befugnis von Jesus selbst beglaubigt. Und Paulus verkündete das Evangelium vor der Begegnung mit den Aposteln. Er sagt, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Hier gibt uns Paulus einen Einblick, der bei Lukas in der Apostelgeschichte nicht erwähnt wird. Paulus ging von Damaskus zwischenzeitlich nach Arabien. Und zwar für 3 Jahre lang, denn Vers 18 knüpft dann Paulus daran an. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf. Also bevor Paulus das erste Mal nach seiner Bekehrung nach Jerusalem ging, war er für etwa 3 Jahre in Arabien. Und damals wurde sowohl die Sinai-Halbinsel Arabien genannt, aber auch das Nabatäerreich, südwestlich von Judäa, ziemlich angrenzend auch an Damaskus. Die Nabatäer waren Nachkommen Ismaels, vermutlich zumindest, und haben die Edomiter, die Nachkommen Esaus, aus ihrem Gebiet vertrieben. Und nachdem Paulus aus Arabien wieder nach Damaskus zurückkehrte, da sollte Paulus gefangen genommen werden in Damaskus. Das ist diese Geschichte, wo er mit einem Korb dann die Stadtmauer heruntergelassen wird. Und in 2. Korinther 11 erfahren wir, dass der Statthalter des Königs Aretas ihn gefangen nehmen wollte. Aber Aretas, er war der König der Nabatäer. Also er war nicht der König von Damaskus, sondern der König des Nabatäerreiches. Also Paulus hat sich scheinbar unbeliebt gemacht in Arabien, sodass er sogar, als er zurück war in Damaskus, verfolgt wurde von diesem König Aretas. Nun, was hat er denn da gemacht? Gab es eine theologische Schule in Arabien? War Paulus 3 Jahre im Gebet vertieft? Und die Bibel gibt uns hier keine direkte Beschreibung. Aber in Apostelgeschichte 9 lesen wir, dass er schon direkt in Damaskus nach seiner Begegnung mit dem Herrn anfing zu predigen. In Apostelgeschichte 9, ab Vers 20 heißt es, und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Direkt nach seiner Bekehrung und seiner Taufe fing Paulus an zu predigen. Und wahrscheinlich hat er genau das auch in Arabien gemacht, bei den Nabatäern, bis er von König Aretas bis nach Damaskus verfolgt wurde und auch dort dann fliehen musste. Was Paulus hier also anzeigt, ist, dass er das Evangelium schon unter den Nationen verkündigte, sogar in Arabien, bevor er überhaupt die Apostel zum ersten Mal traf. Er hat dieses Evangelium, das er empfangen hat, er hat es sofort verkündigt, dass Jesus Gott ist, dass in ihm allein Rettung ist. Und das wird noch wichtig werden für den nächsten Abschnitt, wo es dann um das Treffen, um die Beziehung zwischen Paulus und den anderen Aposteln geht. Auf jeden Fall wurde Paulus befähigt, das Evangelium zu erkennen, er wurde beauftragt, das Evangelium zu verkünden, und er wurde berufen, als Apostel vor allem zu den nichtjüdischen Völkern zu gehen, die auch ein Erbe unter den Gläubigen erhalten sollen, nach dem Wort Jesu. Die Nationen sollen Jesus aber nicht so begegnen, wie Paulus es tat, sondern ihre Augen sollen geöffnet werden und sie sollen von der Macht Satans befreit werden und sie sollen Vergebung der Sünden empfangen durch die Verkündigung des Evangeliums von Paulus. Jesus sagt, er soll das bezeugen und auf diese Weise, durch dieses verkündigte Evangelium, sollen Menschen aus allen Nationen gerettet werden und Jesus begegnen. Jesus begegnet uns durch die Predigt von Jesus nach dem beglaubigten Evangelium der Apostel. Und darum, erkennst du den Unterschied zwischen Formalismus und dem wahren Glauben? Bist du in der Lage, diese Unterscheidung zu machen? Oder geht es dir wie bei dem Chaplin-Wettbewerb, dass du der Kopie mehr vertraust als dem Original. Wir müssen bedenken, so ein formaler Glaube ist durchaus verführerisch. Denn man kann Ansehen bei den Menschen bekommen. Durch die äußerlichen Dinge, die ich tue, kann ich viel mehr Eindruck gewinnen, als durch eine reale Beziehung, die ich habe, die andere Menschen nicht sehen können. Und durch einen veränderten Charakter machen wir meist nicht so viel Eindruck wie durch irgendwelche großartigen Taten. Und durch einen formalen Glauben können wir uns viel mehr über andere erheben oder auch eine falsche Gewissheit aufrufen. Ah, ich mache ja alles richtig. Und dann habe ich eine Zuversicht und dann habe ich eine Gewissheit. Aber in einer Beziehung ist es nicht so leicht zu sagen, ich mache alles richtig. Bei einer Mathematikaufgabe kann ich sagen, ich mache alles richtig. Aber wer unter euch, der verheiratet ist, kann sagen, in meiner Ehe mache ich alles richtig. In der Erziehung meiner Kinder mache ich alles richtig. Formalismus hat diese Neigung, dass wir eine falsche Gewissheit darauf setzen, durch das, was wir alles tun. Und sagen, ich kann alles abhaken, ich habe alles erledigt, ich habe alles erreicht. Aber das wahre Evangelium ruft uns auf, dass Jesus Christus in uns geoffenbart werden soll. Dass diese lebendige Gemeinschaft unser Leben verändert. Kannst du das wahre Evangelium von einem formalen Glauben unterscheiden? Es ist wichtig für uns. Aber auch kannst du auf dein altes Leben zurückschauen, bevor du das Evangelium erkannt hast, und sagen, ich war auf einem völlig falschen Weg. Paulus, er schreibt das nicht, weil er irgendwie sich ein bisschen rühmen will. Ach, wisst ihr, damals war ich der Allerklügste und der Allerschlauste und alle haben mir zugejubelt und jetzt habe ich aber nochmal das Opfer aufgegeben, habe das hinter mich gelassen für Jesus. Manchmal reden wir so über unser altes Leben. Ja? Ich hatte altes Ansehen, ich war beliebt, schau, was ich alles gemacht habe. Und wir reden über unser sündiges Leben fast so wie etwas, wofür wir uns rühmen könnten. Ja, ja, ist vergangen, aber schaut einmal, was für ein toller Typ ich war. Mir sagte mal ein Freund, der ein bisschen einen ähnlichen Hintergrund hatte wie ich, eine ähnliche Lebensführung vor der Bekehrung, und der sagte, Tanne, wir müssen lernen, unseren alten Adam zu hassen. Und das war wahr. Paulus, er kann sagen, ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Lerne dein altes Leben richtig einzuordnen. Auch deinen alten Formalismus, dein falsches Vertrauen. Und dann prüfe doch, hast du eine echte persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus durch seine Gnade allein? Oder versuchst du doch eigentlich nur durch deine eigenen Taten, durch deinen eigenen Eifer, durch all das, was du tust, Gunst zu finden bei Gott? Und frage nicht nur, oh, was denken die anderen, ob ich gläubig bin, sondern achte nicht nur auf deine äußeren Gewohnheiten, ob du auch pflichtbewusst stille Zeit hast oder so, sondern bist du dem Herrn begegnet durch die Predigt des Evangeliums? Verändert er dein Leben? Ist er Teil deines Lebens? Hat Jesus dich gerufen durch sein Wort? Kennst du das wahre Evangelium der Gnade in Christus? Nun möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir uns erfreuen an dem Original, dass wir wissen, was es bedeutet, dem Herrn zu begegnen, live und in Farbe, und uns nicht verwirren lassen durch falsche Ansichten, durch falsche Maßstäbe, durch einen falschen Eindruck, eine falsche Fassade, eine falsche Kopie, sondern Vertrauen auf das, was der Herr uns durch seine berufenen Apostel, nicht zuletzt Paulus, so klar in seinem Wort niedergeschrieben hat, dass wir daran prüfen, hier ist das wahre Evangelium. Kennst du den Christus aus der Schrift? Kennst du Jesus so, wie er in diesem Wort uns erscheint? Möge der Herr uns dazu helfen. Amen.
Amen.